SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, hier bei SBS Radio am Anzac Day. Dem Tag im Jahr, an dem überall in Australien der gefallenen Soldaten aller Kriege, an denen Australien beteiligt war, gedacht wird. Für uns Deutsche, die wir ja die Kriegsgegner waren, immer ein emotional interessanter Tag. Aber auch damals, zur Zeit des Ersten Weltkrieges, gab es schon Deutsch-Australier. Und was mit ihnen geschehen ist, besprechen wir in unserem vierten Programm mit Louise Annemart, der Geschäftsführerin und Leiterin der Informationsdienste bei der State Library of New South Wales, in der immer mehr Artefakte zur Verfügung gestellt werden, die mit dieser Zeit zu tun haben. Auch auf der Internetseite der State Library of New South Wales kann man zum Beispiel Auszüge aus den Tagebüchern der Deutschen und Österreicher sehen, die während des Ersten und auch Zweiten Weltkriegs in Australien in Internierungslager gesperrt wurden. Im letzten Teil unserer kleinen Serie Geschichten aus der Staatsbibliothek mit Louise Annemart sprachen wir ja schon über einige Beispiele. Jetzt geht's weiter. Auch mit Fragen des mit diesem Thema verbundenen australischen Geschichtsverständnisses, zum Beispiel die schnelle Assimilation der Deutschsprachigen, die sogar oft ihren Namen änderten, um nicht aufzufallen. Gut, also wir haben schon erwähnt, es gab Holzworthy, es gab Trial Bay, da sind die Handelsmarine-Leute gewesen, und Berrimah, da gab es hauptsächlich Offiziere und Ingenieure.
Ja.
Und dann gab es einen weiteren Internee, einen weiteren Gefangenen in diesen deutschen sogenannten Konzentrationslagern, nannte man das ja sogar, Otto Wortmann. Der war eigentlich ursprünglich in PNG. Also was ich interessant fand, ist herauszufinden, auch durch diese Veröffentlichung auf dem Internet von der Staatsbibliothek, dass selbst Deutsche, die in Papua-Neuguinea lebten damals, und das waren hauptsächlich Farmer, die Plantagen dort betrieben, weil es ja damals noch eine deutsche Kolonie war, dass die auch von den Australiern damals dann festgenommen wurden, denn zu dem Zeitpunkt übernahm Australien dann von den Deutschen Papua-Neuguinea. Das ist auch vielen Deutschen gar nicht so bekannt. Das war die erste Kriegsaktion, in der australische Soldaten selbstständig eingegriffen haben, ne?
Das stimmt, ja.
Und von diesem Menschen gibt es auch ein Tagebuch. Auf jeden Fall wurde der Wortmann auch interniert und mit einer Gruppe von anderen dann nach Australien ausgeschifft. Denn dort war das Haus, wo diese Menschen interniert wurden, ein privates Haus, das war zu klein. Diese ganzen Plantagenbesitzer und Manager aus PNG, die sind dann also auch in Holzworthy mit dem Rest von dem Ragtag gelandet.
Genau, genau, ja.
Wie ist mit Frank Bangadi?
Ja, der ist interessant. Der ist in Deutschland geboren worden, aber damals ist er seit 14 Jahren in Australien gewesen. Der hat als Bergmann in Broken Hill gearbeitet. Als er festgenommen wurde und interniert war, er war auf Torrens Island in Südaustralien interniert.
Ach ja, natürlich, in Südaustralien gab es ja auch so viele Deutsche.
Ja, genau, in Südaustralien vor allem, ja. Und ja, was interessant ist, dass er, trotz dass er Deutsch war, sein Tagebuch, seine Erfahrungen sind total auf Englisch geschrieben.
Ach.
Fast kein Wort von Deutsch.
Ja, er ist als Kind oder als Jugendlicher
hergekommen.
Und hat seitdem wahrscheinlich dann hier immer nur Englisch gesprochen.
Ja. Er hat auch eine australische Frau, die hatten zwei Kinder. nach dem Ende des Krieges wollte er ganz bestimmt in Australien bleiben.
In sein Leben zurück, alles, was er kannte eigentlich.
Und er hat einen Antrag gemacht, es wurde aber abgelehnt. Und er wurde dann 1919 nach Deutschland zurückgeschickt.
Und dann musste er seine Frau und seine Kinder hier zurücklassen.
Er hinterließ seine nicht deutschsprachige Familie, Frau und Kinder, und ist niemals zurückgekehrt. Warum, weiß ich nicht, aber vielleicht können Sie es nicht, ich weiß es nicht.
Vielleicht wurde man nicht mehr reingelassen ins Land danach.
Für mehrere Jahre wird das stimmen. Ja, die würden nicht wieder reingelassen werden. Ja. Mm. Es ist total tragisch, finde ich.
Finde ich auch. Und er beschreibt auch in seinem Tagebuch nicht nur die Situation, und zwar als eine schlimme. Er beschreibt doch, wenn ich das richtig verstehe, dass die Wächter in diesem Camp ihn und andere auch mehr oder weniger gefoltert haben.
Ja, ja. Und der war der eine, der schreibt diesen Bericht über seine, wenn er also bajoniert
war. Mit den Bajonetten, dass die gestochen wurden.
Ja, ja.
Aber da ist doch dann hinterher etwas passiert, nachdem er sich über diese unmenschliche Behandlung beschwert hat und auch beschwert hat, dass das gegen die internationalen Konventionen verstößt, dass die auch keine Briefe umsonst schicken dürfen und keine Kleidung und so. Ne? Hat sich da nicht was geändert, nachdem diese Beschwerden alle eingegangen sind? Oder was weiß man es ja nicht?
Ja, ich weiß es auch nicht genau.
Ja, alles weiß man immer nicht. Deswegen ist das ja interessant, diese Recherche zu betreiben.
Ja, es ist eigentlich eine weniger bekannte Aspekte der Heimatfront während des Ersten Weltkrieges. Australien denkt eigentlich nicht viel drüber nach. Und die ganze Idee, dass in Australien damals im Ersten und dann schon wieder im Zweiten Weltkrieg, dass Menschen interniert waren und im Concentration Camps. Die waren Concentration Camps. So nicht wie im Sinne von dem Holocaust in Deutschland natürlich, aber dieser ganze so
Stacheldraht und Hütten, Essensausgabe von was nicht besonders appetitlich ist wahrscheinlich. Die Bedingungen waren einfach wie ein Strafgefangenenlager.
Ja, genau das. Mhm.
Ja, wie erklären Sie sich das, dass das in Australien so überhaupt nicht im Bewusstsein ist?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, teilweise kommt es davon, weil damals haben die Europäer, die Immigranten, haben sich einfach so an Australien angewöhnt. Die wollten, how do you say that, not to draw attention to yourself?
Die wollten nicht die Aufmerksamkeit auf sich richten.
Genau.
Die wollten schön im Untergrund verschwinden oder in der Masse verschwinden.
Genau. Und das sieht man unter den Immigranten in Australien bis hin zu den 60er und 70er Jahren. Das sah ich auch mit meiner Familie. Und mein Vater hat mir immer gesagt, Australien interessiert sich wenig für die Immigranten. Australien interessiert sich für die australischen Kinder, die Immigranten haben werden.
Ja.
Und die wollten einfach integrieren. Das war irgendwie, die hatten das Gefühl, dass sie integrieren sollten.
Das war die Zeit von Populate or Perish, ne?
Ja, genau.
Mhm. Ja,
genau.
Die brauchten neue Leute, um das Land zu bauen und Landwirtschaft zu betreiben. Ja. Und die ganze Immigrationspolitik kann man ja da auch parallel zu sehen. Die Deutschen waren und die Holländer und die anderen Nordeuropäer, die waren jedenfalls nicht wie die Südeuropäer oder die Osteuropäer. Da machte man ja diese Unterschiede, diese rassistischen. Ne?
Ja.
Nicht so viel anders wie die Briten. Vielleicht lag es auch einfach an diesem Erkennenswert. Die sehen ähnlich aus wie wir.
Genau.
Die haben eine ähnliche kulturelle Entwicklung gemacht über die letzten 1000 Jahre wie wir. Deswegen gibt es dann nicht solche Unterschiede. Und dann vergessen wir mal schnell, dass wir mal Feinde waren.
Ja. Ja, ist eine interessante Geschichte, finde ich.
Und die White Australia Policy, die änderte sich dann erst in den 60er Jahren.
Ja, das kommt auch dazu eigentlich. Ja, wie Australien wollte einfach, meiner Meinung nach, dass wir alle mehr oder weniger gleich waren und alles, was was schwer oder hässlich über das Land war, wollten wir nicht besprechen. Das kommt.
Es ist überall in der Welt so eigentlich.
Ja, das stimmt auch.
Mhm. Ja. Aber schon interessant, dass man immer wieder auf diese deutsche Geschichte stößt, die in diesem Land vorhanden ist und ja auch in Amerika.
Ja.
Sind ja auch ganz früh schon sehr viele deutsche Einwanderer gewesen, die auch wie hier dann, also vor dem Ersten Weltkrieg, eher integriert worden sind und eher akzeptiert worden sind,
ja,
als andere Einwanderer, denen man ihre Andersartigkeit eher ansah.
Genau, ja? Genau.
Mhm.
Ja. Aber ich finde es ja, die ganze Geschichte mit den Internierten und die Tagebücher, und wir wissen immerhin nicht genug, nicht viel über diese ganze Geschichte. Und die Tagebücher und die Sammlung, es erweitert irgendwie unser Verständnis. Es fängt irgendeine, es könnte ein Gespräch anfangen über die weitreichende Auswirkungen, die den Krieg hatte für Individuellen, für einzige Personen von allen Seiten des Konflikts. Ist sehr wichtig eigentlich.
Und wie sieht die Bibliothek das als Organisation? Ist das wichtig, diese Art von Sammlungen immer mehr zu erweitern?
Ja, ganz bestimmt. Und das heißt, durch Aufstellung wie jetzt mit einigen von den Tagebüchern, die zu digitisieren, damit man die
damit man sie auch auf dem Computer zum Beispiel,
genau,
den vorlesen. Forschern, nehme ich an, zur,
genau,
Verfügung stehen kann. Aber das ist noch nicht geschehen bisher.
Noch nicht. Aber was wir angefangen haben mit den Tagebüchern, wir haben Studenten, die Deutsch studieren an der Sydney University, die haben angefangen, teilweise die Tagebücher zu übersetzen.
Ach, sehr toll.
Damit wir endlich die auf, ja, Leute, die kein Deutsch können, endlich
verstehen,
mit der Geschichte,
ja,
so umgehen können.
Ja, und diese Deutschstudenten, die können dann noch eine schöne Magisterarbeit darüber schreiben.
Ganz genau, ja,
das sind
ganz, ja, auch bestimmt.
Ganz spannende Geschichten.
Ja, ja.
Und auch gar nicht so einfach zu lesen, die Handschriften, die alten Handschriften. Das ist ja auch wahrscheinlich noch ein Problem, dass man das überhaupt entziffern kann.
Ja, meinen Sie mit den Zitellin,
ja,
und Kyrent? Ja, das ist eine ganz andere Sache. Ja. Ja.
Und wenn das jetzt, diese Sammlung in der Staatsbibliothek ankommt, dann nehme ich an, haben Sie dort Archive? Ich stelle mir so große Kisten in irgendeinem Keller vor, der dann auch besondere Luftfeuchtigkeit und so weiter haben muss, damit das alles aufbewahrt werden muss.
Genau.
Kann.
So, die Bibliothek, das Gebäude auf Macquarie Street, es sieht aus, als ob es so drei Stücke höher hat, aber unten geht es so.
Sind nur mehrere Stockwerke drunter?
Sieben Stockwerke,
ach so,
drunter. Das ist alles, was wir in der Bibliothek Stacks nennen. Das heißt,
ja,
was sagen die meisten auf Deutsch? Depots.
Ja, dass
die
das Depots da aufbewahrt werden kann.
Genau.
Das,
ja,
heißt, da ist ein unterirdischer Schatz.
Genau, ein bisschen wie ein Eisberg. Es ist viel mehr drinnen, als man oben.
Also oben drüber.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Und man kann aber bei der Webseite jetzt für die Hörer, die noch mehr darüber erfahren wollen, kann man einfach googeln.
Genau.
New South Wales State Library.
Genau.
Und da ist ja sehr viel Information dann zur Verfügung gestellt. Und man kann auch als Einzelner noch Anfragen machen. Und wenn man zum Beispiel vermutet, dass man jetzt die Urenkelin von Herrn Schäfer ist, ich nehme an, es muss noch mehr Generationen zurückgehen, dann kann man dort mal anfragen.
Ganz genau.
Ja, ja, super. Schön, ich freue mich schon auf die nächste Geschichte. Vielen Dank, Louise Anne.
Danke.
Sie hörten ein Gespräch mit Louise Annemart, der Geschäftsführerin der State Library of New South Wales, über die sogenannten Enemy Aliens, die Deutschen und Österreicher, die während der Kriege hier in Australien in Konzentrationslagern saßen.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.